Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute, du darfst nicht sein. Das LAMM untersucht Polizeieinsätze in Rückkehrzentren.
In Switzerland, beautiful Switzerland, 72% of the people in prisons are from outside of Switzerland. Das sind die unverkennbaren Worte von Präsident Trump in einer Rede vor der UN-Generalversammlung. Das Erstaunliche, er hat recht. Was hat es mit dieser hohen Prozentzahl von NichtschweizerInnen in Schweizer Gefängnissen auf sich? Verschiedene Medien haben Trumps Aussage unter die Lupe genommen. Doch eine sehr entscheidende Frage stellt sich niemand. Warum sitzen diese Menschen überhaupt im Gefängnis? Für einen beachtlichen Teil von ihnen gilt die Antwort, einfach, weil sie hier sind. Schauen wir genauer hin. In der juristischen Fachzeitschrift Plädoyer 5/2022 steht, tatsächlich legt ein Blick auf die zugänglichen Zahlen nahe, dass Ausländer in der Schweiz ein Problem mit dem Strafsystem haben. Das ist allerdings nicht etwa auf eine hohe kriminelle Energie der Zuwanderer zurückzuführen, sondern auf die Ausgestaltung des Systems selbst. Es benachteiligt Ausländer in nahezu sämtlichen Bereichen des Strafverfahrens. Und weiter, die Ungleichbehandlung beginnt dort, wo meist auch die Strafverfahren beginnen – bei den Verhaftungen. Im Kanton Zürich finden über 20% aller Verhaftungen auf der Grundlage des Ausländer- und Integrationsgesetzes, kurz AIG, statt. Jenes Gesetzes also, das Ein- und Ausreise, Aufenthalt und Familiennachzug regelt. Zu Verhaftungen kommt es vor allem an neuralgischen Orten, in Zürich etwa am Bahnhof oder an der Langstrasse. Orte, wo es jedoch ebenfalls regelmäßig zu Verhaftungen kommt, sind sogenannte Rückführzentren. Notunterkünfte für abgewiesene AsylbewerberInnen. Wenn die Polizei in die Unterkunft kommt, heißt die dreiteilige Artikelserie von Annika Lutzke und Hanna Fröhlich. Sie erscheint im LAMM und auf korrektiv.org Schweiz. Die beiden haben mit BewohnerInnen des Rückführzentrums Uhldorf gesprochen, Anwälte und RechtsexpertInnen befragt, Strafbefehle gesichtet sowie Kontakt zu den zuständigen Behörden aufgenommen. Warum finden in Rückführzentren Razzien statt und auf welche Rechtsgrundlage? Was sind die Konsequenzen? Und wem nützt diese Praxis? Hanna Fröhlich und Annika Lutzke sind heute bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihnen gesprochen.
Hanna Fröhlich, Annika Lutzke, ihr seid zurzeit an so einer Art Serie, drei Teile soll die haben, und da berichtet sie aus Rückkehrzentren. Vor allem auch darüber, was dort passiert, wenn die Polizei auftaucht, was regelmäßig der Fall zu sein scheint. Über das wollen wir heute reden. Vielleicht zu Beginn könnt ihr erklären, was genau ist denn ein Rückkehrzentrum? Wer wohnt in einem Rückkehrzentrum?
Ein Rückkehrzentrum ist eine Unterkunft, wo abgewiesene Asylsuchende untergebracht sind. Im Kanton Zürich gibt es 5 davon. Diese Zentren sind meistens eher abgelegen, so weit weg von der Zivilisation, und sind eher runtergekommen. Das Zentrum, was wir uns jetzt angeguckt haben, ist ein ehemaliger Zivilschutzbunker. Also es sind eigentlich meistens irgendwelche leerstehenden Gebäude, die früher zu irgendwelchen anderen Zwecken genutzt wurden und wo jetzt eben abgewiesene Personen untergebracht werden.
Ja, die Rückkehrzentren sind vielleicht auch noch als Nothilfe-Unterkünfte oder Camps bekannt, so wie die Leute das oft sagen. Und ich glaube, es ist wichtig zu erklären, dass sie eigentlich kein Ort sind, in dem ein gutes, langfristiges Leben ermöglicht werden kann und soll, sondern sie sind auch klar dort, um irgendwie zu disziplinieren, und zwar dafür, dass die Leute ausreisen und die Schweiz verlassen.
Und wenn du jetzt sagst, ein ehemaliger Luftschutzbunker, heißt das, es hat keine Fenster und dicke Eisentüren, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, etwa genau so. Dazu kommt noch ein paar Kleckse Farbe an der Wand, die es etwas friedlicher machen sollen. Es liegt direkt neben einer Autobahn, neben einer Weihnachtsbaumplantage am Waldrand von Uhldorf. Und ein Polizeistützpunkt befindet sich auch innerhalb weniger hunderter Meter Abstand.
Dort scheinen alle paar Wochen Polizeikontrollen stattzufinden. Jetzt vielleicht einmal, wer ordnet denn solche Einsätze an? Warum finden die statt? Und was sind die Ergebnisse dieser Einsätze?
Eine klare Anordnung dieser Einsätze gibt es vielleicht, aber von der konnten wir nichts erfahren innerhalb unserer Recherche. Man muss sagen, dass die Polizei oft auch mehrmals die Woche vorbeikommt, doch eben nur alle paar Wochen oder zum Teil auch alle 2 Monate, machen sie eine große Razzia. Das heißt, dass sie alle Leute aus ihren Schlafzimmern holen, so wie sie sind, früh morgens. Und dann müssen sie sich in den Aufenthaltsraum stellen, auch wenn die Temperaturen sehr kalt sind und sie zum Beispiel frieren. Und dort müssen sie etwa eine Stunde, eineinhalb Stunden warten. In der Zeit durchsucht die Polizei all ihre persönlichen Gegenstände und informiert sie aber in dem Rahmen zumindest nicht auf eine für sie verständliche Weise, was denn hier gerade los ist und wieso diese Polizeikontrolle stattfindet.
In der Folge nimmt sie dann eine oder mehrere Personen, meistens mehrere Personen mit auf den Polizeiposten und die Personen verbringen dann eine bis mehrere Nächte dort und kommen dann eben zurück mit einem Strafbefehl wegen widerrechtlichen Aufenthaltes.
Wenn du gesagt hast, dort wohnen Leute, die sozusagen kein Asyl erhalten haben, aber auch nicht irgendwie ausgeschafft werden können, aus welchen Gründen auch immer, heißt das dann nicht, dass im Grunde alle Personen dort sich widerrechtlich in der Schweiz aufhalten?
Ich glaube, das ist genau dieser Widerspruch, den wir eigentlich in unserer Recherche aufzeigen wollen. Ich denke, alle Personen, die dort untergebracht sind, ich würde hier nicht von Wohnen sprechen, weil das definitiv Wohnen dem nicht gerecht wird, machen sich eigentlich strafbar. Wir haben jetzt Strafbefehle, die bis 2021 zurückgehen, angeschaut. Aber jetzt wirklich spezifisch angeschaut haben wir vor allem eigentlich das letzte und eben auch das Jahr 2025, in dem wir wirklich eigentlich rekonstruieren konnten, wie oft kam es zu solchen großen Razzien, bei denen auch meistens mehrere Personen festgenommen wurden. Doch was die Berichte der Bewohnenden, die auch schon ja länger als die letzten paar Jahre dort wohnen, irgendwie schildern, ist es ganz klar so, dass das irgendwie eine regelmäßige Praxis ist. Sicher auch unterschiedlich stark genutzt wurde von der Polizei als repressives Mittel, doch immer präsent war.
Es kommt nicht nur bei diesen Razzien zu diesen Strafbefehlen wegen widerrechtlichem Aufenthalt. Also eben auch sonst kommen mal einzelne Beamte ins Zentrum und verteilen diese Strafbefehle oder nehmen Leute mit. Eben, wir haben auch Zahlen ausgewertet, wie viele Personen im letzten Jahr wegen widerrechtlichen Aufenthalt bestraft wurden. Und es sind irgendwie über 10.000 schweizweit.
Diese Personen erhalten dann Strafbefehle, da steht dann eine Strafe drin und da kann man eine Geldstrafe zahlen oder wenn man das nicht kann, dann kommt man ins Gefängnis. Jetzt schreibt ihr, der übliche Tagessatz in diesen Strafbefehlen ist 30 Franken. Ihr schreibt auch, dass die, die Nothilfe beziehen können, also die Bedingungen dafür erfüllen dort, das sind 11 Franken pro Tag. Was bedeutet das für die Leute, wenn sie so eine Geldstrafe bekommen? Was bedeutet das für diese Leute, wenn sie eine Zeit im Gefängnis verbringen?
Wie du jetzt ja schon geschlussfolgert hast, führt es in den meisten Fällen dazu, dass die Geldstrafe in Form einer Ersatzfreiheitsstrafe abgesessen wird. Ich glaube, das ist unterschiedlich schlimm für die Leute. Also es gibt Leute, die ganz klar sagen, im Gefängnis geht es ihnen eigentlich besser als in dieser Unterkunft, weil sie können arbeiten und haben doch einen strukturierten Tagesablauf. Es gibt aber wiederum andere, die schlimme Misshandlungen auch in Gefängnissen erlebt haben und deswegen auf keinen Fall in das Gefängnis möchten. Auch kann es gut sein, dass nach einer Gefängnisstrafe automatisch noch Ausschaffungshaft angehängt werden, was wiederum ja dann noch viel längere Haftstrafen bedeuten kann und auch eine große Unsicherheit.
Diese Gefängnisaufenthalte bedeuten ja eben für die Betroffenen dieses Pendeln zwischen diesem Bunker und eben dem Gefängnis. Und ich glaube, egal wo es jetzt besser ist, ist es einfach ein konstantes Nichtwissen, was kommt als nächstes, wo befinde ich mich als nächstes. Einfach in konstanter Angst eigentlich leben davor, dass man wieder abgeholt wird. So.
Und eben für gewisse Leute ist es eine Angst und für andere, die entwickeln aber auch eine Haltung von, ist ja alles egal. Egal, ob ich jetzt wirklich eine Straftat begehe oder nicht, ich komme sowieso in das Gefängnis. Ich kann es mir eigentlich gar nicht mehr aussuchen. Und ich glaube, das ist irgendwie auch wichtig zu wissen, was das psychologisch irgendwie mit einem macht.
Weil du gesagt hast, die kommen dann, manche, die im Gefängnis sind, kommen dann auch in Ausschaffungshaft. Warum kann man diese Leute nicht, obwohl sie hier nicht sein dürfen, nicht ausschaffen, wenn man das will?
Es ist unterschiedlich. Es gibt Leute, die hatten zum Beispiel einen Status F, also waren eigentlich hier anerkannt, haben dann aber ihren Status verloren, als sie eine Straftat begangen haben und einen Landesverweis bekommen. Gleichzeitig hat aber die Schweiz eigentlich ja immer noch durch diesen Status eigentlich anerkannt, dass sie nicht in ihr Heimatland zurück können. Und somit ist es eigentlich ein Widerspruch und sie befinden sich in einem rechtlichen Niemandsland und harren einfach aus in diesen Unterkünften. Und bei anderen ist es auch irgendwohin ein Lebensstil auch. Es gibt ganz klar Leute, die pendeln von einem europäischen Land zu einem anderen und möchten eigentlich die Bewegungsfreiheit ausleben, die ihnen zustehen sollte, und werden dann aber auch immer wieder ausgeschafft in ihr Herkunftsland, aber kommen auch gleichzeitig auch immer wieder zurück. Also ich glaube, man muss klar irgendwie Migration als etwas verstehen, was nicht so einfach managebar oder kontrollierbar ist, wie das oft in der Behördensprache so läuft.
Und ich meine, es gibt sicher auch diese Fälle von den Personen, die wirklich einfach abgewiesen worden sind, weil die Schweiz findet, sie haben keine Gründe, wieso sie geflüchtet sind. So. Also die Fälle gibt es ja auch, wo es einfach schwierig ist, sie zurückzubringen.
Genau, es gibt ja auch Länder, die diese Leute gar nicht mehr annehmen würden. Also wo die Schweiz eigentlich das gar nicht machen kann, was sie selbst sagt, dass sie machen muss. Es ist ein Strafbefehl. Man kann gegen jeden Strafbefehl Einspruch erheben in einer gewissen Frist. Das steht auch bei euch drin. Ich glaube, 7 Tage oder 10 Tage.
10 Tage.
Wie viele der Bestraften erheben so eine Einsprache?
Von allen Bestraften, jetzt eben nicht nur die wegen widerrechtlichem Aufenthalt, sind es 12%, die eine Einsprache machen. Diese 10 Tage sind so eine kurze Frist, um überhaupt eben diese Strafbefehle mal zu einer Person zu bringen, die irgendwie rechtskundig ist und die das irgendwie versteht und alles erklären kann und eben auch Beschwerde machen könnte.
Ich glaube, wir müssen vielleicht auch an der Stelle verstehen, was ein Strafbefehl ist oder auch wie dieses Strafbefehlsverfahren läuft. Und schlussendlich ist eigentlich ein Strafbefehl nur eine Offerte, ein Vorschlag von einer Strafe. Also die Staatsanwaltschaft schlägt vor, man könnte die Person bestrafen mit dieser Geldstrafe. So und so viele Tagessätze in dieser Höhe. Doch schlussendlich ist es ein Vorschlag, der eigentlich erst später vor Gericht ausgehandelt wird, was denn jetzt eigentlich der Kompromiss ist zwischen dem Vorschlag der Anklageseite und der Verteidigungsseite.
Und wenn man keine Einsprache erhebt, das heißt sozusagen, man akzeptiert diesen Vorschlag.
Genau, man akzeptiert diesen Vorschlag.
Und ich nehme mal an, also ich weiß ja nicht, aber ich nehme mal an, dass den Leuten das nicht bei Aushändigung des Strafbefehls erklärt wird.
Zum Teil gibt es eine Übersetzung, zum Teil nicht. Es ist wirklich sehr unklar, wie gut auch die Leute das jeweils verstehen. Doch was wir jetzt angetroffen haben, sind eigentlich schon, die meisten Leute haben keine Kenntnis darüber, was ihnen ausgehändigt wird, was da drin steht und was das für sie bedeutet und eben vor allem, was ihre rechtlichen Möglichkeiten sind, dagegen vorzugehen.
Wir haben auch mit Marc Tommen darüber gesprochen, dem Strafrechtsprofessor an der Uni Zürich. Er hat eben auch eine Studie gemacht, wo er irgendwie 10.000 Strafbefehle untersucht hat. Und es fand zum Beispiel bei einem Viertel überhaupt keine Einvernahme statt. Und 4 von 5 Personen, die auf eine Übersetzung angewiesen wären, haben keine erhalten. Das ist eigentlich der wichtige Punkt.
Ich glaube, wichtig zu wissen ist auch, wie diese Strafbefehle ausgestellt werden, weil sie werden meistens nicht sehr sorgfältig ausgestellt. Zum Teil sind Namen falsch geschrieben und vor allem auch in den meisten Fällen ist einfach der Ort der Festnahme falsch oder auch der Wohnort der Person. Dann steht zum Beispiel das Bundesasylzentrum Embrach sei an der Werkhofstraße 337 in Urdorf. Oder auch dieses RKZ Urdorf, das sogenannte, ist dann plötzlich das Pflegeheim Urdorf oder einfach nur Flüchtlingsunterkunft. Ich glaube, an dem zeigt sich doch auch sehr, wie schnell diese Beamtinnen diese Strafbefehle auch ausstellen und dass dort eigentlich nicht sehr viel Sorgfalt vor sich geht.
Und es ist halt auch interessant in dem Kontext, dass man ja immer wieder hört, Staatsanwaltschaften seien so überlastet mit so viel Arbeit. Und an diesen Strafbefehlen sieht man das auch ein bisschen so, dass die wirklich einfach so schnell ausgestellt werden. Und ich glaube, eigentlich müsste ja die Staatsanwaltschaft in diesem Fall als Kontrollorgan eigentlich fungieren der Polizei. Und was wir jetzt einfach sehen, ist, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft halt in diesen Fällen einfach komplett unkritisch zusammenarbeiten und eben da irgendwie keine Kontrolle stattfindet.
Die Staatsanwaltschaften in der Schweiz klagen, sie seien überlastet. Was sind die Gründe dafür? Diese Frage ist die Republik im Artikel «Wer entscheidet über die Prioritäten der Strafverfolger?» nachgegangen. Strafverfahren entstehen durch Anzeigen aus der Bevölkerung oder durch polizeiliche Kontrollen. Letztere machen etwa 10% aus. Weil nicht alle Straftaten verfolgt werden können, müssen Schwerpunkte gesetzt werden. Aber wer entscheidet darüber und nach welchen Kriterien? Die Antwort der Strafverteidigerin Magda Zielmann: Die Polizei gibt durch ihre Kontrolltätigkeit die Prioritäten faktisch vor. Welche Prioritäten hat denn die Polizei? Die Zürcher Kantonspolizei teilt der Republik mit, sie lege großen Wert auf Delikte, die Sicherheit und Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erheblich tangieren. Wenn man an die Kontrollen und Verhaftungen in den Rückführzentren denkt, hat man jedoch nicht den Eindruck, dass sie der Sicherheit oder dem Sicherheitsgefühl der Bevölkerung dienen. Ohne Reportagen wie die von Hanna und Annika würde die Bevölkerung kaum davon erfahren. Hingegen führen die Kontrollen und Verhaftungen zu Konsequenzen am anderen Ende der Strafverfolgungskette. Das LAM zitiert aktuelle Zahlen. Allein im Jahr 2024 gab es 17.393 Verurteilungen aufgrund des Ausländer- und Integrationsgesetzes. Von allen Vergehen und Verbrechen von Personen ohne gesicherten Aufenthalt machen die Verurteilungen wegen widerrechtlichen Aufenthalts fast 28% aus. Weitere 15% entfallen auf andere Delikte des Ausländerrechts. Verschiedene Strafverteidiger sehen die Überlastung der Strafverfolgungsbehörden deshalb als Folge einer fragwürdigen Prioritätensetzung und damit als hausgemacht. Laut Republik kritisiert Strafverteidiger Matthias Brunner: Ermittelt würde nicht primär bei Delikten aus dem Bereich der schweren und gesellschaftsschädigenden Kriminalität, wie etwa bei Steuerdelikten, sondern vor allem bei Bagatelldelikten, die von Ausländern und Armen begangen würden. Daraus lässt sich schließen, würden nicht aus fremdenfeindlichen Gründen systematisch AusländerInnen ins Visier genommen, wäre die Belastung der Staatsanwaltschaft deutlich geringer.
Es scheint mir eh ein bisschen eine groteske Situation eigentlich zu sein. Einerseits werden die Leute dort untergebracht, sie haben eben das Anrecht, Nothilfe zu beziehen. Also sie haben gewisse Rechte und andererseits ist aber ihre bloße Anwesenheit anscheinend ein Verbrechen. Wie ist denn das möglich?
Ich glaube, für das ist es wichtig anzuschauen, wie denn das Nothilfesystem überhaupt entstanden ist. Anfangs der 2000er Jahre gab es den Sozialhilfeausschluss der abgewiesenen Asylsuchenden, die dann eben nicht mehr reguläre Sozialhilfe wie alle anderen Menschen, die in einer Notsituation sind, irgendwie erhalten, sondern nur noch die sogenannte Nothilfe. Das ist ein Bundesverfassungsartikel, der eigentlich eben Nahrung, Unterschlupf und doch ein gewisses Taschengeld, das eben diese 10,50 irgendwie sind, festlegt. Aber auch nicht genau schreibt, wie diese Grundbedürfnisse gedeckt werden müssen. Dadurch, dass dieser Bundesverfassungsartikel seine Wirkkraft erst bekommen hat mit dem Sozialhilfeausschluss von abgewiesenen Asylsuchenden, hat er plötzlich auch einen disziplinierenden Charakter bekommen. Und so sind eigentlich zwei unvereinbare juristische Felder, also einmal dem Recht, in einer Notlage genügend Hilfe zu bekommen und dem anderen eigentlich die Menschen zu disziplinieren, dass sie aus der Schweiz ausreisen sollen, irgendwie wurden dort vereint.
Wichtig ist ja eben auch bei der Nothilfe, dass das auch bedeutet, dass man eben nicht arbeiten darf und dass man sich auf keinen Fall integrieren darf. Und dass ja eben diese Nothilfe wirklich einfach da ist, damit die Leute zwar überleben, aber nicht leben können. So. Also wir haben auch natürlich die Kantonspolizei konfrontiert und gefragt, wie oft macht ihr diese Razzien und wieso? Und wir haben einfach die Antwort gekriegt, dass man das aus polizeitaktischen Gründen halt nicht kommuniziert. Also wahrscheinlich müsste man übers Öffentlichkeitsgesetz gehen, um das wirklich rauszukriegen.
Was man nachvollziehen kann, ist, dass wenn so Einsprachen gemacht werden gegen die Strafbefehle, dass er doch relativ oft das Ergebnis ist, dass der Tagessatz herabgesetzt zum Beispiel wird oder dass irgendwelche Fehler entdeckt werden. Ich weiß nicht, ob so Formalfehler wie Embrach statt Urdorf, ob das schon reicht, aber es werden offenbar doch einige Fehler gemacht. Was sind denn da die häufigsten Gründe, warum diese Strafe wieder sicher nicht völlig haltbar herausstellen?
Also wir kennen das nur aus Einzelfällen jetzt und dort kann ich halt einfach sagen, die Leute schreiben eine Einsprache, dort begründet man, dass die bundesgerichtliche Rechtsprechung dem widerspricht und dann wird zum Teil kommentarlos ein neuer Strafbefehl zugeschickt.
Aber auch kommt auch vor, dass ein Durchsuchungsbefehl gefehlt hat und dass deswegen das für nichtig befunden wurde. Wenn das jetzt so oft passiert, jetzt sagen wir mal in Zürich, dass ein solcher Strafbefehl mindestens gemildert wird, denkt sich die Polizei oder die Staatsanwaltschaft nicht, sie müssten ihre Praxis mal überdenken?
Also vielleicht gerade auch aus einem neuen Fall, in dem wir im letzten Teil unserer Artikelserie zu sprechen kommen. Also ich war in der Gerichtsverhandlung vor dem Bezirksgericht. Und dort wurde eigentlich das Verfahren eingestellt und gleichzeitig hat die Staatsanwaltschaft Berufung einberufen. Und dort ging es in dem Verfahren auch klar darum, dass eigentlich die Polizeikontrolle in dieser Unterkunft war rechtswidrig und dadurch können eigentlich der festgestellte Tatverdacht des illegalen Aufenthalts gar nicht verwendet werden als Beweis.
Solche Urteile vereinfachen halt das ganze Beschwerdeverfahren, so weil sich dann Juristinnen auf diese Urteile beziehen können. Und dann kommen eben noch diese ganzen ausländerrechtlichen Aspekte dazu, wenn die Migrationsbehörden nicht alles gemacht haben, was sie hätten machen können, um diese Person aus dem Land zu schaffen.
Wobei es sich hierbei nur auf die Freiheitsstrafe bezieht. Also dass die Person keine Freiheitsstrafe per Strafbefehl mit Verstoß gegen das AIG bekommen dürfen, wenn nicht alle ausländerrechtlichen Maßnahmen zuvor eigentlich vollzogen worden sind.
Gefällt dir dieser Podcast? Dann möchten wir wieder einmal daran erinnern, es hilft uns sehr, wenn du den Podcast positiv bewertest oder ihn an Freundinnen, Bekannte und Verwandte weiterempfiehlst. Willst du den Podcast sogar finanziell unterstützen?
Dann geh auf unsere Steady-Seite. Dort kannst du ein Bezahlabo abschließen. Es gibt zwei Varianten namens Hütte und Palast, je nach Geldbörse. Den RSS-Feed von Steady kannst du mit der von dir bevorzugten App verknüpfen. Gratis und Franco ist unser Newsletter, für den du dich ebenfalls bei Steady einschreiben kannst, um keine Folge zu verpassen.
Falls du lieber einen beliebigen Beitrag überweisen willst, dann geht das über PayPal oder per Banküberweisung. Geh auf unsere Homepage hörkombinat.ch, alles andere erklärt sich von selbst.
Außerdem findet man das Hörkombinat auf Instagram, LinkedIn und Blue Sky. Ja, wir haben einige uns als untauglich erscheinende Social-Media-Kanäle über Bord geworfen.
Vielen Dank fürs Teilen und Unterstützen.
Es passiert ja regelmäßig was, was fast ebenso regelmäßig dann wieder zurückgezogen oder teilweise entkräftet wird. Wisst ihr, was da Überlegungen sind bei der Staatsanwaltschaft in Zürich oder in der Schweiz, ob man das weiterhin so machen will, wenn das ja eine einigermaßen unsinnige Praxis zu sein scheint?
Also wir wissen von keiner Stellungnahme der Staatsanwaltschaften. Ich persönlich würde vermuten, dass es auch eine politische Entscheidung ist, die besonders im Kanton Zürich auch gestützt wird. Gleichzeitig auch jetzt, wo wir vorher von diesen Einsprachen oder eben Präzedenzfällen oder so geredet haben, muss man, glaube ich, schon klar sehen, dass es sehr wenige sind. Also die Strafbefehle, die ausgestellt werden, sind doch sehr viele und viele von denen, gegen die wird nie eine Einsprache gemacht, also und auch nie eine Anwältin sieht diesen Strafbefehl oder ist Teil von diesem Verfahren. Und dass man sich wirklich auf diese wenigen Urteile beziehen kann, das ist ein Versuch, auch ein Versuch von solidarischen AnwältInnen, die Leute zu vertreten. Bisher gab es Erfolge, aber es ist nichts, was flächendeckend irgendwie so passieren würde.
Und wenn du sagst, du vermutest, das ist von der Politik gewollt, oder so ähnlich hast du es formuliert, was meinst du da genau damit? Ist gewollt, dass man diesen dort Untergebrachten möglichst klar macht, dass sie hier eigentlich nicht erwünscht sind, oder was ist gewollt?
Also ich glaube, leider leben wir in einer Situation, wo sowohl in der Politik als auch in gewissen Medien eigentlich klar immer und immer wieder ein Sündenbock gesucht wird, was dann oft der kriminelle Ausländer ist, den man gerne aus dem Land schaffen würde. Und ich glaube, das ist eine Propaganda und auch eine Hetze gegen diese Personengruppen, die seit wirklich Jahren anhält. Für mich ist es keine Überraschung, dass auch nachdem ja auch gewisse Gesetze kommen und gewisse Praxisen auch in der Justiz und in der Polizei, die eigentlich dann die Durchsetzung solcher Meinungen irgendwie befördern.
Die Polizei kann sich so einigermaßen im Detail dann aussuchen, mit was sie ihre Zeit verbringen möchten. Und ich glaube, hier ist ja schon ein klarer Entscheid, man verbringt die Zeit damit, dass man in Rückkehrzentren fährt und dort die Leute durchsucht. Man könnte ja auch was anderes machen, theoretisch in dieser Zeit.
Trotzdem ist das ja hier eine behördliche Praxis, die gemacht wird. Und wenn man befände, das ist mittel sinnvoll, gäbe es irgendwelche Behörden oder irgendwelche Stellen, die da was ändern könnten. Was wären in dem Fall solche Stellen?
Also auf kantonaler Ebene ist es das Sozialdepartement, was unter Mario Fehr steht. Dazu muss man eigentlich kaum
dann
mehr was
sagen.
Das ist
alles in Butter, oder?
Ja, also ich glaube, der wurde auch schon sehr oft und zu Genüge oder eben noch nicht zu Genüge eigentlich kritisiert. Und es ist ganz klar, was er für eine Linie hat. Und das sieht man auch immer wieder an seinen selbst einberufenen Pressekonferenzen, in denen er uns Medienschaffende gerne darüber informiert, wie man nun noch besser die kriminellen Asylsuchenden ausschaffen kann und was für eine tolle Zukunft denn die Asylsuchenden in ihrem Herkunftsland erwartet, wenn sie doch jetzt freiwillig zurückkehren. Und er ist sicherlich wirklich sehr stolz darauf, wie gut der Kanton Zürich bereits eigentlich diese Rückführungen, diese Ausschaffungen macht und meiner Meinung nach auch sehr stolz darauf, wie die Polizei repressiv gegen abgewiesene Asylsuchende vorgeht.
Wie teuer ist eigentlich diese ganze Praxis? Was kosten solche Einsätze? Was kostet das, wenn dann Einsprachen behandelt werden müssen und so weiter? Kann man das beziffern?
Ich glaube, die konkrete Bezifferung ist wirklich sehr schwierig, weil es kommen sehr viele Kostenpunkte dazu. Allein wir können jetzt vielleicht aus diesen Strafbefehlen, die wir haben, können wir schon mal sehen, was die Gerichtskosten für das Vorverfahren sind. Schließlich sind es sicher enorme Kosten, die auf Staatskasse gehen. Seien das die Gerichtsgebühren, die abgeschrieben werden, die die Leute nicht zahlen können, weil sie mittellos sind. Oder seien das dann auch die Gefängnisaufenthalte, die die Personen haben, die ja pro Tag doch einiges kosten. Von dem Polizeieinsatz haben wir noch gar nicht geredet. Also dort sind, haben wir jetzt auch gehört, sind zwischen 10 und 15 Beamten in Einsatz. Dann noch mehrere Einsatzfahrzeuge und dann noch einen Aufenthalt in der Polizeistation vor dem eigentlichen Gefängnisaufenthalt. Also ich glaube, es ist wirklich eine große Rechnung, die man dort machen könnte. Was aber diese Einsätze und Kontrollen wirklich bewirken, kann eigentlich so nicht nachgewiesen werden. Ja, und vielleicht auch noch, was ein wichtiger Punkt ist bei den Geldstrafen, die zum Beispiel verteilt werden. Für alle Leute, die einen geregelten Aufenthaltsstatus haben, ist es so, dass sie ihre Geldstrafe oft auch durch gemeinnützige Arbeit abarbeiten können. Bei den abgewiesenen Asylsuchenden ist es aber so, dass sie ein Arbeitsverbot haben und nicht mal ihre Geldstrafe mit gemeinnütziger Arbeit abarbeiten dürfen.
Was meint sie denn jetzt, was so die Zukunftsaussichten sind in Bezug auf diese Praxis? Was wäre denn nötig, damit sich da was ändert? Wäre es nötig, dass die Gerichte, wir haben es ja kurz auch angesprochen, dann noch klare Urteile und Präzedenzfälle schaffen? Oder ist die Politik gefordert, müsste man an der Gesetzeslage was ändern?
Also ich glaube, zum einen kann sicher auch die Justiz ihren Teil dazu beitragen, um eigentlich die Polizei zu kontrollieren und dann eben Entscheide zu treffen, die auch gewissen Polizeimaßnahmen widersprechen würden oder aufdecken, dass diese widerrechtlich passieren. Gleichzeitig braucht es auch sicher irgendwie aus einer Politik und einer Gesellschaft natürlich einen Wandel, damit irgendetwas auch legitimiert wird.
Ich glaube, ein großes Problem ist nach wie vor, dass einfach sehr viel im Dunkeln bleibt. Was passiert mit abgewiesenen Personen? Weil ich glaube, sobald Personen abgewiesen sind, ist niemand mehr so zuständig für sie. Und dann ist wie so, ja gut, die Leute, eben der politische Wille ist, sie müssen gehen. Und dann ist so ein bisschen, man kann mit ihnen alles machen. Also das ist so ein bisschen dieses Gefühl, was ich jetzt gekriegt habe, auch bei dieser Recherche und auch bei anderen Recherchen schon, dass man mit den Leuten einfach umgehen kann, wie man möchte, weil sie haben niemanden, der sich einsetzt für ihre Rechte.
Und auch dort vielleicht auch ein kleiner Appell, den uns der Anwalt Adam Arendt, mit dem wir viel gesprochen haben, für diese Recherche irgendwie mitgegeben hat, dass doch eigentlich gerne auch mehr Anwaltspersonen auf solche Fälle gehen sollten und die übernehmen sollten. Bei den meisten Fällen kriegen sie auch eine unentgeltliche Vertretung, also werden die Anwaltskosten von der Staatskasse getragen und so könnten eigentlich auch eben dann mit einer Vertretung viele dieser Fälle vor Gericht ja gewinnen.
Das klingt nicht danach, als würde diese Praxis in naher Zukunft geändert werden. Dabei wären die Argumente für eine Anpassung offensichtlich. Aus humanitärer Sicht ist der Umgang mit Menschen ohne Aufenthaltsstatus untragbar. Aus finanzieller Sicht ist diese behördliche Beschäftigungstherapie von der Polizei bis zur Staatsanwaltschaft ungemein kostspielig. Ein Gefängnisaufenthalt zum Beispiel kostet den Staat täglich zwischen 300 und 400 Franken pro Häftling. Das sind über 10.000 Franken pro Monat. Die juristische Fachzeitschrift Plädoyer schreibt in ihrer Ausgabe 4/2025, unbedingte Freiheitsstrafen werden vor allem gegen Ausländer ohne Wohnsitz ausgesprochen. Ihr Anteil liegt bei 64%. Es sind die Armen unter den Ärmsten, oft ohne gute Kenntnisse von Sprache, Land und Justiz und mit wenig Ressourcen, um sich zu verteidigen. Sie werden letztlich wegen Bagatelldelikten zu Haftstrafen verurteilt, für die weder Schweizer noch in der Schweiz wohnhafte Ausländer einsitzen müssen. Ein Fünftel aller Inhaftierten sitzt wegen Verstoßes gegen das Ausländergesetz. Wer also dachte, in Schweizer Gefängnissen säßen vor allem Intensivtäter und Schwerkriminelle, der irrt. Die von Trump erwähnten 72% AusländerInnen in Schweizer Gefängnissen sind vor allem eines: Ausdruck eines diskriminierenden Systems. Artikel 2 und 3 der Serie «Wenn die Polizei in die Unterkunft kommt» erscheinen im November und Dezember im LAM und auf korrektiv.org Schweiz. Und zum Schluss noch ein Zitat von Strafrechtsprofessor Mark Tommen. Er bringt die absurde Situation in Artikel 1 auf den Punkt. Meine persönliche Meinung ist, dass auf die ganzen migrationspolitischen Straftatbestände problemlos verzichtet werden könnte.
Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.